Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Heute ist Christian wieder mit mir hier am Start und wir haben vor, ein paar Staatsgeheimnisse auszuplaudern, weil der liebe Christian natürlich jetzt Insider ist, denn er ist im Referendariat. Christian, grüß dich.
Hi Freddy, ja, ich versuche mich so generell wie möglich zu halten, also versuche natürlich auch so ein bisschen zu berichten, was ich super interessant finde jetzt bei meiner Station, aber muss natürlich auch so ein bisschen balancieren damit, was ich sagen kann, sagen darf. Genau, also falls ihr da an manchen Stellen denkt, boah, jetzt tut mal Butter bei die Fische, sorry, ich will mich da nicht in die Nesseln setzen mit Geheimnisverrat oder Ähnlichem. Deswegen, ja, schön, dass du mich hier wieder begleitest, Freddy.
Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja eines der beiden Formate, die wir schon aus der grauen Vorzeit des Podcastes wieder mitnehmen. Denn sowohl Referendariat live als auch Examen live sind quasi die Formate, die uns beide jetzt schon seit einiger Zeit eben begleitet. Bei mir durchs erste Staatsexamen, bei dir jetzt durchs Referendariat. Und da wollen wir die Zuhörerinnen mitnehmen auf den aktuellen Stand der Dinge. Vielleicht, wer die ersten Teile davon noch nicht gehört hat, ist vielleicht gut daran getan, sich die nochmal ganz schnell reinzuziehen. Falls nicht, geht die Welt auch nicht davon unter. Deshalb kannst du uns vielleicht erstmal gerade abholen, Christian. Wo bist du jetzt? Wie ist der Stand der Dinge? Was steht demnächst an bei dir im Referendariat?
Ja, also ich bin jetzt in der Staatsanwaltschaft in meinem zweiten Monat schon. Also jetzt geht es langsam zum Ende des zweiten Monats in der Staatsanwaltschaft zu. Ich habe die Zivilstation schon hinter mir, also wo ich dann als Ausbilderin eine Richterin hatte, für die ich dann jetzt beispielsweise Anklagen geschrieben habe. Und jetzt, genau, in der Staatsanwaltschaft, da schreibe ich vor allen Dingen, also schaue ich mir Akten an und schreibe dann Anklageschriften. Jetzt hatte ich zuletzt eine Einstellungsverfügung und Einstellungsbescheide, die ich geschrieben habe. Teilweise gibt es dann auch einen Strafbefehl, der dabei rauskommt. Also ja, Staatsanwaltschaft heißt im Zweifel Anklagen schreiben oder vielleicht auch mal einen Strafbefehl, das ist so das Typische.
Und gab es da schon mal die Situation, dass es irgendwo kritisch bei dir wurde? Beispielsweise, wenn du tatsächlich dann vor Gericht, vielleicht standest du schon vor Gericht?
Ja, das hatte ich schon, also das nennt sich dann Sitzungsvertretung und das ist im ersten Monat passiert das noch nicht. Also wenn man gerade in der Staatsanwaltschaft angefangen hat, da hat man so ein bisschen Schonfrist den ersten Monat und dann typischerweise so ab Ende des ersten Monats, Anfang des zweiten Monats, irgendwann hat man dann Sitzungsdienst mal. Also das, ich weiß gar nicht, wie viele da vorgeschrieben sind, aber ich hatte jetzt bisher einen Termin. Ich wäre jetzt eigentlich, ich glaube, nächste Woche nochmal eingeteilt gewesen, da bin ich aber im Urlaub. Aber ja, es ist, man kann überall quasi im Landgerichtsbezirk Köln, ich glaube Landgerichtsbezirk Köln ist das genau, eingeteilt werden. Das heißt, man kann dann entweder am AG Köln einfach, also hier direkt im AG und LG Köln, für Verhandlungen eingeteilt sein. Es kann sein, dass man nach Brühl fahren muss, nach Frechen oder wie bei mir zum Beispiel nach Gummersbach. Also
wirklich?
Ja, also man unangenehm. Kann da Glück im Unglück haben. Also es ist typischerweise wohl so bei Sitzungsvertretungen am AG Köln, dass man dann wirklich viele Verhandlungen hintereinander hat. Also da wurde mir gesagt, so ja, 8 bis 11 kann schon mal sein, dass man so viele hat. Das ist dann wirklich, man muss dann die Handakten einfach, wenn man die mit nach Hause bekommt, eine Woche vorher wirklich durchballern und schon schauen, okay, wie mache ich das? Überall die Notizen machen, dass man aus dem Angeschuldigten Angeklagten macht oder ja, da muss man dann schon, hat man schon ein bisschen mehr zu tun, übt natürlich ein bisschen mehr auch das Plädieren im Endeffekt. Aber bei mir war es jetzt beim AG Gummersbach, es waren 4 Termine angesetzt. Einer ist dann ausgefallen, weil der Angeklagte nicht erschienen ist. Aber grundsätzlich ja, ist das typischerweise ein bisschen weniger dicht. Oder zum Beispiel AG Bergheim, kenne ich auch welche, die da jetzt Sitzungsvertretung hatten. Also da bei den äußeren Amtsgerichten ist es typischerweise ein bisschen ja, weniger dicht mit den Verhandlungen angesetzt. Aber ja, also es ist eine Stunde Fahrt von Köln dann gewesen an dem Morgen. Also ja, da durfte ich dann einmal Pendlerluft schnuppern. Und ja, ich fand jetzt, ne, wo wir ja gerade bei Sitzungsvertretung sind, ich fand es super interessant, auch an dem kleinen, in Anführungszeichen, AG Gummersbach zu sein. Erstmal, also das Gebäude völlig neu, total geil. Also das, gar kein Vergleich hier mit dem mit dem Justizzentrum. Und was ich super schön eigentlich daran fand, dass es halt weniger Richterinnen und Richter sind und dass die typischerweise auch dann so, ich sag mal, ihre Pappenheimer kennen. Also die wissen dann, wer häufig straffällig ist, ne, und wissen dann im Zweifel auch Sachen aus den letzten Verurteilungen. Noch ein paar Details. Ne? Ich als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, ich habe dann den Auszug aus dem BZR-Register und da stehen halt irgendwelche Verurteilungen drin. Und die Richterin, die da, wo ich Sitzungsdienst hatte, die wusste dann teilweise eben von den vorherigen Verfahren noch, also hatte da irgendwas noch im Kopf, hat sich dann die Akte angefordert und wusste dann noch Inhalte davon, was in dem Fall dann hilfreich war zur Aufklärung des Sachverhalts. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Also die Aspekte dann, dass ja auch einfach man viel mehr die Werdensgeschichte der Person begleitet und man dadurch auch noch ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass man näher an diesem Gedanken der Resozialisierung ist. Während das dann hier am AG Köln, also das weiß ich nicht, da hatte ich jetzt noch nicht Sitzungsvertretung, dann doch eher so als Massengeschäft wirkt, ist es da wirklich individueller und man hat, also ich hatte jetzt so das Gefühl, dass man da noch ein bisschen mehr diesen Resozialisierungsaspekt im Fokus hat.
Okay, und wie war das dann an deinem einen Sitzungstag, den du hattest? Man ist ja bestimmt erstmal natürlich nervös, so von wegen, man weiß nicht genau, was auf einen zukommt, wenn man sowas das erste Mal macht. Man kann sich nicht mehr verstecken, so ehrlich muss man ja auch sein, wo es dann ja im Studium, in Prüfungen ja häufig so sehr anonym, sehr ja hinter dem Fond der Unbekanntheit stattfindet, ist ja wirklich Sitzungsdienst, so Füße auf den Tisch, wollte ich gerade sagen, nee, in dem Fall Eier auf den Tisch bei dir, jetzt musst du abliefern. Wie war da die Situation? Wie wird man auch aufgenommen? Reagiert da die Gegenseite vielleicht auch drauf? Hat die sich das zu Nutzen gemacht, zu sehen, dass ein unerfahrener Typ da, wie reagiert der Richter oder die Richterin da drauf? Nimm uns da doch nochmal mit.
Ja, also grundsätzlich ist es so, ich war schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Also weniger vorm Verlesen der Anklageschrift, sondern vor allen Dingen vom Plädieren. Weil das Plädieren, was so improvisiertes in Anführungszeichen ist, da muss man on the spot überlegen, was bringe ich alles rein, was hat sich jetzt bestätigt, nicht bestätigt. Und das ist, würde ich sagen, schon dann das Schwierigste dabei. Ansonsten, ja, man kommt dahin. Ich bin jetzt dahin gekommen und ja, gerade bei den äußeren Amtsgerichten, die sind es schon gewöhnt, dass da im Zweifel Referendare hinkommen als Sitzungsvertreter. Also als Sitzungsvertreter, als Referendar kommt man da vor allen Dingen eben bei ganz kleinen Sachen, also eigentlich nur bei kleinen Sachen beim Einzelrichter hin. Das sind jetzt keine Sachen, wo es dann um, keine Ahnung, 2 Jahre ins Gefängnis oder so geht oder 3 Jahre ins Gefängnis, sondern das sind eher kleinere Delikte. Und ja, dann habe ich erstmal der Richterin mich vorgestellt, eben, dass ich da als Sitzungsvertreter bin, Referendar bin. Und ja, es ist schon so, dadurch, dass die häufiger Referendare da haben, nehmen die auch so ein bisschen Rücksicht. Also das ist dann, die fragen ja sowieso sehr, wie soll ich sagen, sehr viel generell bei der Sachverhaltsausforschung. Und ich hatte das Gefühl, weil ich Referendar war, wurde da noch ein bisschen mehr mir vorgelegt, dass ich gar nicht viele Nachfragen selber noch hatte. Das wurde mir nämlich auch vorher gesagt, Christian, wenn du da vor Gericht bist, musst du keine Fragen stellen, nur damit du eine Frage gestellt hast. Das ist nicht so nach dem Motto, Staatsanwalt muss Frage stellen, das gehört zum guten Ton, sondern wenn alle Fragen gefragt sind, gehen den Leuten nicht auf die Nerven. Und genau, also es war, ich fand es aufregend und es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie negativ aufgenommen wurde, weil Ich habe mich jetzt nicht jedem Angeklagten, jeder Angeklagten vorgestellt als Referendar. Ich glaube, die gingen jetzt davon aus, dass ich ganz einfach dann normal als Vertreter der Staatsanwaltschaft da auftrete. Und ja, es waren vor allen Dingen, nur beim letzten war ein Verteidiger dabei. Also da war sowieso jetzt nicht irgendwie die Chance, dass die mich da groß ausnutzen. Genau, und es ist ja so, man bespricht ja die einzelnen Fälle, für die man da in der Sitzungsvertretung ist, vorher mit dem Ausbilder oder mit der Ausbilderin. Und da habe ich mir mit meiner Ausbilderin zusammen schon Gedanken gemacht, so in welche Richtung wird das gehen, wenn sich der Sachverhalt, so wie er in der Anklageschrift angenommen wurde, wenn er sich bestätigt. Und da habe ich auch so ein bisschen Hilfen an die Hand bekommen, so in welche Richtung das gehen soll. Und habe auch nicht gescheut davor, meine Ausbilderin dann anzurufen bei den Fällen, wenn es dann im Endeffekt darum ging, eine Klageforderung zu machen. Also das, was die Staatsanwaltschaft eben dann fordert dafür, für die Delikte. Genau, und das ist nämlich ganz wichtig, das wird einem vorher gesagt, auf keinen Fall stellst du einfach ein, niemals machen, großer Kardinalfehler, immer abstimmen. Und da darf man sich auf keinen Fall auf irgendeine Scheiße einlassen. Sobald man irgendwie Richtung Einstellen gehen sollte, immer anrufen, immer fragen, was man da machen soll. Da darf man sich nicht in die Nesseln setzen, weil im Endeffekt kann man da je nachdem für belangt werden, weil es teilweise eben Verfahrenshandlungen gibt, die im Nachhinein von der Staatsanwaltschaft nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Wenn du sagtest, man kann dafür belangt werden, was kann denn auf einen zukommen, wenn man jetzt beispielsweise dann das Ganze einstellt oder einen gröberen Schnitzer macht? So, wie sind da tatsächlich die realistischen Chancen?
Ja, wie je nachdem könnte es sein, dass man in einer Strafvereitelung oder ähnliches ist. Also das sollte man eher nicht machen. deswegen, ja, immer da, gerade wenn es Richtung Einstellung geht, immer vorsichtig sein, weil grundsätzlich ist es ja so, wenn man jetzt, ne, Stichwort Forderung der Staatsanwaltschaft, wenn man da irgendwie ein bisschen zu wenig fordert, grundsätzlich freie Richterüberzeugung, der kann ja immer noch, oder die kann ja immer noch mehr aburteilen. Und im Zweifel ist dagegen ja auch, gibt es dagegen auch Rechtsmittel. Wenn man jetzt einstellt, ist das schwierig mit den Rechtsmitteln. Deswegen, ja, da wurde mich auf jeden Fall vorher sehr gut geimpft, dass ich darauf achten muss. Aber genau, also es war im Endeffekt super interessant. Auch das Plädieren war interessant, so ja, on the fly musste ich dann überlegen, okay, was fordere ich jetzt, was hat sich bestätigt, nicht bestätigt. Ja, also es war schon interessant. Also fand ich super interessant und im Endeffekt wurde ich dann auch noch gefragt, ach, das war Ihr erstes Mal jetzt, die Sitzungsvertretung, okay. So nach dem Motto, ich habe das so gut gemacht, da war ich ein bisschen stolz auf mich.
Okay, das heißt, du hast dein erstes Mal quasi gut über die Bühne gebracht und kannst damit definitiv zufrieden sein. Wie war es denn außerhalb der Sitzungsdienste? Da schwebt das ganze Referendariat, der ganze Alltag ja trotzdem noch ein bisschen mit einher. Wie ist da jetzt der Stand der Dinge so? Du hast doch bestimmt jetzt auch die ersten Klausuren schon geschrieben. Wie lässt sich das bisher alles miteinander vereinbaren? Ich meine, das ist ja mal die größte Herausforderung im Referendariat, quasi den normalen Arbeitsalltag zu meistern, sei es jetzt die verschiedenen Stationen, die man hat, sei es jetzt, dass man noch nebenbei als Wiss mit irgendwo arbeitet und das miteinander kombiniert und gleichzeitig noch irgendwo eben diese ja, studentische, schulische Situation hat, in der man quasi dann eben Klausuren noch schreiben muss und auch lernen muss. Wie lässt sich das alles bisher miteinander vereinbaren?
Also bisher lässt sich das ganz gut vereinbaren bei mir. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich jetzt nicht noch einen Job parallel habe, also nicht darauf angewiesen bin zum Glück. Aber ja, es kommt so ein bisschen darauf an, mit wie vielen Akten man konfrontiert ist. Also mit meiner Ausbilderin habe ich mich vorher halt abgesprochen, so wie viel ich mir selbst zumute oder wie viel mir zugemutet werden sollte. Und dementsprechend bekomme ich dann eben auch die Akten, dass ich damit gut durchkomme in der Woche. Und nicht völlig untergehe. Also ich habe das jetzt bei anderen aus der AG mitbekommen, die halt wirklich sehr viele, sehr komplizierte Akten bekommen, wo sie dann sagen, okay, damit werde ich in der Woche kaum fertig. Also typischerweise kriegt man immer in der Woche für die nächste Woche eine Akte und hat dann eine Woche Zeit, die zu bearbeiten. Beziehungsweise mehrere Akten, aber auf jeden Fall eben diesen Zeitraum von der Woche, immer von Woche zu Woche. So. Und da ist das bei manchen eben ein bisschen viel, aber ich bin in der glücklichen Situation, dass es eben passt. Jetzt mit dem Klausurenschreiben, ich habe noch nicht angefangen mit einem Klausurenkurs, aber wir haben Probeklausuren in der AG geschrieben, Zivilrecht auch schon. Da lief es eigentlich ganz gut, weil das halt quasi eins zu eins das war, was man in der Praxisausbildung gemacht hat. Also mit Urteilschreiben oder so, das war halt in der Probeklausur quasi genauso, wie ich die Akten bearbeitet habe. Jetzt in der Staatsanwaltschaft ist es ein bisschen anders, weil man zwar auch am Ende eine Anklageschrift typischerweise schreibt, aber man hat vorher noch A-Gutachten und B-Gutachten. A-Gutachten ist das materielle Gutachten, wo man dann nicht im Urteilsstil ist, sondern so ja, im Gutachtenstil ist, aber auch so ein bisschen nicht im Gutachtenstil ist. Und im B-Gutachten sind dann ja, quasi Verfügungen oder Sachen, die man beachten muss, schreibt man da rein. So nach dem Motto, ha, Korrektor, ich habe hier gesehen, dass man das und das beachten muss. Und das, ja, darauf habe ich mich bisher noch nicht so gut vorbereitet gefühlt. Wir haben jetzt eine Probeklausur geschrieben und da habe ich halt gemerkt, dass ich bei den Aspekten noch Defizite hatte und die muss ich jetzt aufholen. Genau, aber ansonsten, ja, würde ich sagen, ist das eigentlich ganz gut miteinander vereinbar, weil ich eben nicht in der Position bin, dass ich parallel noch einen Job habe. Ich habe auch extra meine Diss vorher fertig geschrieben, weil ich mir dachte, okay, ne, parallel zur Zivilrechtsstation habe ich mir sagen lassen, bekäme man das noch hin. Retrospektiv würde ich sagen, ja, ist zwar schwieriger dann, aber bekommt man wahrscheinlich hin. Aber je weiter es halt Richtung Examen geht, desto schwieriger ist es, das irgendwie miteinander zu vereinbaren. Deswegen war ich sehr froh, dass ich das jetzt eben schon abgegeben habe. Und ja, ich warte jetzt gerade noch immer auf die Rückmeldung davon, wie es jetzt bewertet wurde und wann da eine Disputation rauskommt.
Ja, wo du eben schon angesprochen hattest, dass du dich sehr eng und sehr viel mit deiner Betreuerin auch abgesprochen hast, das kriegt man ja auch hin und wieder mal anders mit. Dass es auch durchaus mal sein kann, dass man da teilweise gar nicht betreut wird, teilweise schlecht betreut wird, dass die Arbeitsgemeinschaften einfach nur sporadisch abgehalten werden, weil die Person es gerade abhalten muss, mehr oder weniger. Hast du da schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, vielleicht du selbst, vielleicht die Leute aus deiner AG, worauf muss man sich da einlassen, worauf kann man oder was kann man erwarten, weil es wird ja nicht unbedingt der Regelfall sein, dass man da wirklich wie in der Schule so eins zu eins betreut wird, an der Hand genommen wird, sondern man muss natürlich viel Eigeninitiative zeigen, das kann man auch erwarten von jemandem, der schon das erste Staatsexamen absolviert hat. Gleichzeitig machen sich, finde ich, so wie ich es immer gehört habe, einige ja, von den Personen, die eigentlich gerade die Aufgabe haben, Leute, die auch noch im Lernprozess drin sind, anzulernen, machen sich zu einfach. Wie ist da deine Erfahrung und die deines Kurses?
Ja, also meine Erfahrung ist sehr positiv. Also ich hatte, finde ich, beides gute AG-Leiter. Also klar, es gibt immer Menschen, die dann sagen, ja, das fand ich jetzt nicht so gut, finde ich nicht so gut. Manche rhetorischen Aspekte, ja, würde ich auch sagen, das war jetzt vielleicht nicht optimal, aber grundsätzlich würde ich sagen, hätte es mich deutlich schlechter treffen können. Also AG-Leiter sind, würde ich sagen, schon typischerweise eher Menschen, die motiviert sind. AG-Leiterinnen und AG-Leiter, das sind eher die Leute, die Bock darauf haben, eine AG zu leiten. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. Klar kann es immer sein, dass man mit einem AG-Leiter nicht klarkommt, dass man irgendwie mit dem Vortragsstil nicht klarkommt. Sowas passiert leider. Und ja, mit Einzelausbildern, ich habe mich zum Glück bisher immer darum gekümmert, dass ich zugewiesen werde. Also das war bei der Zivilrechtsstation so und das war jetzt auch bei der Strafrechtsstation so. Bei der Zivilrechtsstation ist das ja so ein bisschen doof gelaufen, weil ich ursprünglich mich zu einer Richterin habe zuweisen lassen und sich dann herausstellte, oh, das ist genau der AG-Tag, wo deine Richterin Sitzungen hat. Und dann hieß es, ja gut, du änderst deine Richterin. Und dann war Essig mit dem, ich habe mich um eine Richterin gekümmert oder um einen Richter gekümmert. Aber ich habe dann eine gute Richterin bekommen, die es auch sehr gut gemacht hat, finde ich, die mir der Sachen sehr gut erklärt hat, auch bei den Akten, was ich für Fehler gemacht habe. Und das war extrem hilfreich. Und jetzt auch bei der Staatsanwaltschaft habe ich wieder eine Ausbilderin, die das super engagiert macht und mir alle Fehler nochmal erklärt und nochmal zur Seite steht, jetzt auch bei der Vorbereitung zum Sitzungsdienst, das echt mit mir gut durchgegangen ist. Genau, also da kann ich nur empfehlen, vorher sich zuweisen zu lassen. Wenn man jetzt sagt, so, okay, Mist, ich kenne jetzt keinen bei der Staatsanwaltschaft oder keinen bei Gericht, ich kenne da niemanden, dann kann man auch einfach schauen, man schaut in den Geschäftsverteilungsplan rein und schaut sich an, okay, welches Thema könnte ich denn interessant finden und ruft die Leute einfach an. Und bei den meisten hört man ja schon am Telefon, ob man das Gefühl hat, okay, mit denen verstehe ich mich gut, also oder die Leute sind total schroff abweisend, mit denen verstehe ich mich eher nicht gut und man kann auch da schon dann schon so ein bisschen danach gehen und dann einfach anrufen, so, hallo, hier, ich bin bald Referendar in der Zivilstation und ich würde mich gern zu Ihnen zuweisen lassen, würden Sie das mitmachen, so ungefähr. Zack, hat man dann Zivilstation oder Staatsanwaltschaftsstation. Und deswegen, ich bin da ziemlich zufrieden, auch mit meinen Einzelausbilderinnen, das waren jetzt eine Richterin und eine Staatsanwältin bisher. Das kann ich nur empfehlen, sich da zuweisen zu lassen. Und ich hatte jetzt auch das Glück, meine Staatsanwältin hatte jetzt relativ am Anfang meiner Station zwei Durchsuchungen, beziehungsweise eine Durchsuchung und an dem Tag wurde auch noch eine andere Durchsuchung gemacht. Das heißt, ich konnte dann bei zwei Durchsuchungen dabei sein. Und das war, fand ich super interessant. Also wenn es die Möglichkeit gibt, kann ich an der Stelle nur allen empfehlen, eine Durchsuchung mitzumachen. Also ich musste da echt früh raus, leider. Also es war um 5 Uhr, meine ich, das Treffen an der Wache. Und 5 Uhr morgens ist, ja, spicy, fand ich jedenfalls, um die Uhrzeit dann schon an der Wache zu sein. Aber es war echt interessant, also auch mit den Kommissaren, mit den Kommissarinnen zu reden, was sie für Erfahrungen gemacht haben bei Durchsuchungen und wie das abläuft und ja, auch dann vor Ort bei der Durchsuchung die Unterschiede. Also ich hatte ja zwei Durchsuchungen hintereinander und auch die Unterschiede zwischen den Bewohnern der Objekte, wie die mit der Polizei interagiert haben, ob die kooperativ waren oder total abweisend waren. Ja, ich fand das super, super interessant und das sind Erfahrungen, die man sonst nicht machen kann. Also einfach so ein bisschen Neugier auch, wie das abläuft. Die hat mich dahin gebracht.
Wie ist es denn tatsächlich abgelaufen? Also ohne jetzt zu beschreiben, wer, was, wann, wo, wie. Aber wenn du meintest, dass die Durchsuchungen auch schon ganz unterschiedlich gewesen sind. Wie haben denn die Betroffenen reagiert?
Okay, also es war jetzt so, wir sind dann, ich meine, um 5 Uhr war das Treffen oder es kann sogar 5:30 gewesen sein. Auf jeden Fall früh getroffen, dann zum Objekt gefahren. Grundsätzlich Durchsuchungen sind nicht mitten in der Nacht. Da gibt es ein paar Ausnahmen, wann man das macht, aber grundsätzlich erst morgens klingeln die dann. Und dann wird halt versucht, dafür zu sorgen, dass die einvernehmlich die Tür aufmachen. Es kann natürlich immer sein, dass sie jetzt nicht einfach so die Tür aufmachen und dass man da je nachdem dann Schlüsseldienst oder Ähnliches braucht oder je nachdem Gewalt braucht, um die Tür zu öffnen. Aber grundsätzlich geht das über Konsens, über Einvernehmlichkeit, dass sie sagen, okay, ne, sie haben einen Durchsuchungsbeschluss, okay, dann kommen sie rein. Und dann wird denen natürlich erstmal eröffnet, worum es geht. Die können dann einmal sich den Durchsuchungsbeschluss durchlesen, können, keine Ahnung, je nachdem Anwalt anrufen oder Ähnliches, falls sie da irgendwas schon parat haben. Aber grundsätzlich geht es dann darum, eben nach bestimmten Sachen zu suchen, nach bestimmten Gegenständen. Also die Gegenstände sind dann typischerweise genau benannt. Also, keine Ahnung, beispielsweise Tatkleidung. Wenn eine Tat aufgezeichnet wurde auf Videoüberwachung, dann wird typischerweise versucht, den eindeutigen Bezug oder quasi eindeutigen Bezug zum Täter dadurch zu finden, dass man die Tatkleidung auffindet. Also sagt, okay, hier ist jetzt ein Pulli der Marke, was weiß ich, Balenciaga und auf diesem Foto der Videokamera ist auch dieser Pulli der Marke Balenciaga drauf und das ist eindeutig derselbe Pulli. Oder eben bestimmte Tatwerkzeuge, Tatbeute. Also das und das Handy mit der und der E-Mail, die aus, was weiß ich, einem Handyladen geklaut wurden. Also das ist dann ganz genau bezeichnet und dann können die sich das durchlesen. Und bei der ersten Durchsuchung war es so, dass die dann ja quasi kooperativ waren. Also ne, klar, es war bei einer Familie, also die wurden natürlich aus dem Schlaf aufgeschreckt, aber grundsätzlich eben nicht aggressiv das Auftreten oder das ist doch ungerecht, das geht doch gar nicht, sondern dass sie es eher so haben über sich ergehen lassen, weil sie gesagt haben, okay, ne, das ist die Polizei halt und die haben einen Durchsuchungsbeschluss, okay, dann ist das jetzt halt so. Und beim zweiten Objekt war es halt deutlich angespannter, würde ich sagen. Also da war auch grundsätzlich so ein bisschen angespannter die Situation und dass der Beschuldigte oder die Beschuldigten waren gekennzeichnet dadurch, dass sie schon vorher Gewalttaten ausgeübt haben, also Körperverletzungsdelikte oder Ähnliches abgeurteilt bekommen haben. Und da waren die natürlich vorsichtiger, die Kommissare, und haben natürlich auch, das hat man denen auch direkt angemerkt, dass sie da eben angespannter waren während der Durchsuchung. Ja, weil man dann immer vermuten muss, okay, vielleicht entscheiden sie sich jetzt doch eben dagegen, nicht mehr kooperativ zu sein. Und genau, das war eben ganz interessant, dann diesen Kontrast zu haben zwischen kooperativen Mitarbeitern und eher abweisend sein.
Okay, nach diesem Einblick in die Praxis, wie geht's dann jetzt demnächst weiter? Also du hast ja schon jetzt gut auch uns aufgezeigt, wo du jetzt dich gerade befindest, was du gerade so erlebst. Wie geht es jetzt demnächst dann weiter bei dir?
Ja, also jetzt unmittelbar bevorsteht erstmal mein Urlaub. und danach im November geht es nach Bern zum Auswärtigen Amt, also zur Botschaft. Und da werde ich dann von November bis Ende Januar sein. Und ja, ich weiß noch gar nicht, was mich da so genau erwartet, also welche Arbeiten ich da vor allen Dingen ausführe. Aber ich stelle es mir super interessant vor. Und auch die Stadt Bern soll super schön sein. Ich bin super gespannt darauf, gerade jetzt auch im Winter in Bern zu sein. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht weiter in den Norden will, aber Richtung Winter weiter in den Norden, also Richtung Stockholm oder ähnliches, da ist es dann halt vor allen Dingen dunkel. Und das war mir dann doch etwas zu viel. Deswegen ist es eben Bern geworden. Und ja, da weiß ich noch nicht ganz genau, was da mir bevorsteht.
Da kannst du theoretisch und praktisch Linda fragen. Linda Schneller, die jetzt zuletzt bei uns ja auch zu Gast war, die witzigerweise deine Vorgängerin war. An dieser Stelle vielleicht auch ein Hinweis für all diejenigen, die das nicht gehört haben, hört euch die Folge an, auch sehr, sehr interessant für dich vielleicht auch nochmal, dich da nochmal intensiver mit ihr auch auseinanderzusetzen. Sie hat auf jeden Fall geschwärmt, ich glaube, es wird auch eine großartige Zeit, Christian, ich bin gespannt, was du dann demnächst aus Bern berichtest. Das ist ja immer irgendwie auch noch was, ja, nochmal ein bisschen was Außergewöhnliches, quasi in einem anderen Land zu sein, in einer Situation, die auch generell neu, immer noch neu für einen ist, auch wenn man jetzt schon erste Erfahrungen im Referendariat gemacht hat, weiß man trotzdem nicht, was erwartet jetzt einen dort in dieser Station. Von daher finde ich es auf jeden Fall cool. Bin ziemlich gespannt, was du dann wirklich berichtest.
Ja, ich bin auch richtig gespannt. Vielleicht gibt es auch ein paar Skibilder, die du dann von mir bekommst. Bern liegt da ja praktisch in der Schweiz, in der Nähe von Skigebieten, also das werde ich auf jeden Fall auch in meiner Freizeit dann hoffentlich nutzen können. Aber genau, also ich bin riesig gespannt drauf und freue mich total auf die Station. Also das bin ich echt, erstmal natürlich, ne, als ich dann den Brief bekommen habe, dass es Bern geworden ist, dachte ich erstmal, schade, ich hätte eigentlich lieber Australien, also Canberra oder Sydney oder Neuseeland mit Auckland bekommen. Aber ja, ich finde es immer noch richtig cool und bin sehr gespannt. Es war auch spannend, sage ich mal, eine Wohnung da zu finden. Also es hat auch ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich gut versorgt und habe dann auch die ersten 2 Monate noch meine Freundin dabei. Und das, da freue ich mich richtig drauf, dann da in Bern zu sein.
Ja, großartig, Christian. Ich würde sagen, mit diesem Ausblick würden wir doch unsere Zuhörerinnen heute verabschieden. Und quasi das nächste Mal, wenn wir uns wahrscheinlich hier sprechen, bist du aus der Zeit entweder mittendrin oder schon mit der Zeit in Bern wieder durch. Und freue mich darauf, was du erzählst. Dir gehört das letzte Wort, Christian. Schon mal vielen Dank für die Einblicke. Es war für mich auch immer wieder spannend, sodass ich einen Eindruck bekomme, was mich dann irgendwann im Ref erwartet, wenn ich es denn tatsächlich machen werde. Von daher, dir gehört das letzte Wort und schon mal alles Gute, Christian, im Urlaub, sage ich mal.
Ja, danke, Freddy. Ja, also ich muss sagen, ich fand es auch wieder interessant, mal selber also wieder darüber zu reflektieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht bei mir, wie es jetzt mit der Staatsanwaltschaft läuft. Also das finde ich auch ganz cool im Podcast, dass man das selber noch quasi live Revue passieren lässt. Und ich bin vor allen Dingen auch auf die nächste Examen-Live-Folge mit dir dann gespannt. Die werden wir ja auch demnächst dann aufnehmen oder die wirst du dann demnächst aufnehmen. Vielleicht mit mir, vielleicht dann auch schon mit einem anderen Co-Host. Mal schauen. Aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, Freddy, dann vielen, vielen Dank für die Folge. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch der Hinweis: Ihr könnt uns auf den Social-Media-Kanälen folgen. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, bei Facebook folgen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen, Ideen habt, schreibt uns ruhig. Ansonsten, ja, Freddy, dann würde ich sagen, machen wir einmal die Folge zu, ne?
Ja, als Ergänzung, ihr könnt uns übrigens auch bewerten bei den Streaming-Diensten, insbesondere bei Spotify und Apple Podcasts. Da freuen wir uns auch natürlich immer über ein schönes Feedback. In dem Sinne jetzt, glaube ich, wirklich Ende im Gelände, Christian. Halt die Ohren steif, pass auf dich auf und bis demnächst.